Er sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. Das Wort, das der heutigen Predigt zugrunde liegt, haben wir gehört. Es steht in der Apostelgeschichte des Lukas und interessanterweise hat man Lukas gerade im 20. Jahrhundert in der ersten Hälfte in der Forschung immer wieder vorgeworfen, er idealisiere das Bild des frühen Christentums in der Apostelgeschichte. Er male es nämlich als eine Erfolgsgeschichte sondergleichen und schildere die Christen in goldenen Farben. Interessanterweise ist es so, wenn man die Apostelgeschichte aber wirklich einmal genau liest, sieht man, dieser Vorwurf stimmt so nicht. Lukas berichtet nicht nur von der Einheit der Christen, er berichtet genauso von den Konflikten. Und er berichtet nicht nur von den Erfolgen, er berichtet auch vom Scheitern. Und was wir hier vor uns haben, in diesem Bericht aus Athen, ist ziemlich eindeutig ein Bericht des Scheiterns. Und zwar von einem Scheitern nicht irgendwo in der Provinz, nicht in Beröa oder Derbe oder Lystra, von wo er herkommt. Klammer auf, wer kennt diese Orte heute noch, außer die ganz fleißigen Bibelleser, ja? Und wer hat sie damals gekannt? Dieses Scheitern, von dem Lukas erzählt, geschieht in Athen, dem stolzen Zentrum des antiken Griechenland, Geburtsstätte der Demokratie, Klammer auf, auch wenn das zur Zeit des Paulus niemanden gekümmert hat, Klammer zu, und der Stadt der Philosophie schlechthin. Athen, das ist die Stadt des Sokrates, des Platon, des Aristoteles. Athen, das ist die Weltmacht der Philosophie. Ja, schon klar, Athen in der Zeit Roms ist nur mehr ein Schatten seiner einstigen Größe. Aber dennoch ist Athen immer noch Athen, immer noch ein Zentrum geistigen Lebens. Und an diesem markanten Punkt scheitert Paulus. Und zwar nicht irgendwo in einem Hinterzimmer und auch nicht irgendwo in einer Synagoge am Rand der Stadt, sondern in dem berühmten Zentrum Athens, auf dem Areopag, dort, wo sich alle treffen, dort, wo sich alles abspielt, dort, wo das Herz der Stadt pulsiert. Hier scheitert Paulus. In Athen entsteht keine Gemeinde. Und auch wenn Einzelne zum Glauben kommen, ist es so, dass wir erst 100 Jahre später davon hören, dass in Athen langsam eine christliche Gemeinde entsteht. Athen bleibt für das Christentum ein hartes Pflaster. Jerusalem oder Athen? So hat man es später versucht, etwas plakativ auf den Punkt zu bringen. Jerusalem als die Stadt des Glaubens, als die Stadt der Weltreligionen, die Stadt des Judentums und des Christentums und Athen, die Stadt des Denkens, die Stadt der Philosophie. Du kannst nur zu Jerusalem oder zu Athen gehören, so war die landläufige Meinung, die sich bis heute irgendwo in dieser saloppen Formulierung niederschlägt, Glauben heißt nichts wissen. Und unsere Gesellschaft ist nun einmal ganz eindeutig auf dem Wissen aufgebaut und nicht auf dem Glauben. Das Wissen hat uns den Fortschritt gebracht und die Wissenschaft ist zur Führerin der Menschheit avanciert. Durch sie ist der Westen zur Weltmacht schlechthin aufgestiegen. Aber die Wissenschaft ist nur so gut, wie es der ist, dem sie dient. Die Wissenschaft der Geographie und Kartographie und der Navigation, die durch Versuch und Irrtum zur Entdeckung Amerikas führte, war nur so gut wie der Herr, dem sie diente. Und der Herr, dem sie diente, der wollte Reichtum und Macht. Und so wurde aus der Errungenschaft der Wissenschaft zugleich eine Geschichte der Eroberung und der Unterdrückung und Ausbeutung und Vernichtung. Denn die Wissenschaft dient jedem. Sie fragt nicht nach Gut und Böse. Sie ist sozusagen wertneutral. Und die Wissenschaft ist auch in einem gewissen Sinn blind. Sie weiß nicht, oder sie will es manchmal auch nicht wissen, wohin ihre Erfindungen führen können. Oder man sagt, die Menschen, die sich ihrer bedienen, wollen nicht wissen, wohin sie führen könnte und kann. Und dennoch vertrauen wir der Wissenschaft. Aber die Frage ist, wie soll man der Wissenschaft vertrauen, wenn die Wissenschaft selber in den meisten Fällen nicht weiß, was sie tut und wohin ihre Forschung zu führen imstande ist? Ist das, was sie uns beschert, Segen oder ist es Fluch? Vor 60 Jahren hätte man uneingeschränkt gesagt, Wissenschaft, das ist Segen. Inzwischen sehen wir, wohin uns Entwicklungen geführt haben und wir sehen eminente Gefährdungen. Und es ist interessant, wer heute nach Wissenschaft ruft, um die durch die Entwicklung der Wissenschaft frei gewordenen Kräfte zu beherrschen, der hat möglicherweise aus der Vergangenheit zu wenig gelernt. Wenn wir nach Jahrhunderten dieser Entwicklung eines gelernt haben, dann vermutlich und hoffentlich doch, dass wir Menschen mit unserem Denken, mit unserer Vernunft, mit der Entwicklung der Wissenschaft Teil des Problems sind und nicht Teil der Lösung. Und das ist so, weil wir Menschen beide großen Gaben, die Gabe des Vertrauens und die Gabe des Denkens, von dem abgelöst haben, der sie uns gegeben hat. Die Gaben vom Geber entfremdet, wenden sich gegen uns. Aber kehren wir zurück. Kehren wir zurück nach Athen und wenden wir uns wiederum Paulus zu. Was tut Paulus in einer Situation, in der ihn die Philosophen in eine Disputation verwickeln und von ihm wissen wollen, wovon er denn nun eigentlich redet? Es ist interessant, was Paulus tut. Er redet zu ihnen vom Schöpfer. Er redet zu ihnen von dem Horizont, in dem sich menschliches Leben abspielt, von dem Horizont, der alles umfasst, weil er der Meinung ist, dass wir nur von diesem Horizont her wieder Orientierung für unser eigenes Leben gewinnen können. Nur von diesem Horizont des Schöpfers her fallen die Dinge wieder an ihren Platz. Dort, in diesem Horizont des Schöpfers, hat das Vertrauen seinen Ursprung. Und von diesem Ursprung her können Menschen auch neue Zuversicht fassen und kann der Mensch sein Denken, seine Beziehung zu sich und den Dingen und der Welt und den Nächsten neu ordnen. Das erste Wort sozusagen, das Paulus auf diese Frage der Philosophen hinauf sagt, das erste Wort ist Gott. Und wenn wir anders als die Welt, in die Paulus hineinredet, wenn wir in einer Welt leben, die noch viel stärker als das Athen zur Zeit des Paulus von dem Rekurs des Menschen auf sich selbst bestimmt ist, in der der einzige Maßstab für das Denken und Handeln der Mensch selbst und sein Wille ist, dann ist es von enormer Bedeutung, dass wir wieder lernen, Gott zu sagen. Nur damit brechen wir durch. Durch die Mauern jenes Gefängnisses, das wir uns selbst gebaut haben. Nur mit diesem Wort, mit der Besinnung auf Gott, können wir das aufbrechen, dass wir nicht mehr allein sind und nur mehr auf uns selbst bezogen sind. Das erste Wort, das wir buchstabieren müssen, ist Gott. Weil das Beängstigende ist, dass diese Mentalität der einer nicht inhaltlichen, aber doch sprachlichen Gottlosigkeit schleichend auch tiefgläubige Menschen in der Kirche befallen kann. Ich kenne einige Menschen in führenden Positionen in der Ökumene, die Kirchen leiten, Menschen, die ich schätze und die ich respektiere und deren Glauben außer Diskussion steht. Aber wie oft höre ich ihnen beim Reden in der Öffentlichkeit zu und höre, wie sie klug sprechen, wie sie eindringlich sprechen, wie sie mahnend sprechen, aber wie oft habe ich doch das Gefühl, dass ihr Horizont bei der Moral endet, sich auf Moral beschränkt, auf Forderung und Aufforderung. Alles, was sie gesagt haben, war gut und richtig, aber wie in einer geheimen Absprache kommt das Wort Gott nicht mehr vor in ihrem Reden. Es ist, als hätten wir Angst, in der Öffentlichkeit von Gott zu reden. Es ist, als hätten wir es internalisiert, dass Religion Privatsache ist und dass wir, wenn wir öffentlich reden, so achtsam sind, dass diese Rede nicht anstößig wird, dass wir Gott draußen lassen. Aber nur wenn wir Gott sagen, bekommt dieses abgeschlossene Weltbild, in dem wir leben, einen Stoß und einen Riss, durch den Licht und klare Luft wieder zu uns hereinkommen kann. Und man kann schon sagen, ja, das Reden von Gott ist anstößig, durchaus. Aber wenn es nicht in diesem Sinn anstößig ist, dann kommt es auch zu keiner Bewegung und dann bleibt letzten Endes alles beim Gleichen. Wir brauchen diesen Stoß, der unser Weltbild durcheinander bringt und aufmacht. Denn eines muss uns schon klar sein, ein wenig christlich verbrämte Moral wird unsere Welt nicht retten. Ein wenig Moral kann sich die Welt auch selbst vorsprechen und vorhalten, aber Gott vermag sie nicht zu sagen. Und Gott macht den Unterschied. Denn Gott ist der Horizont, den wir nicht machen können. Und er spricht das Wort, das wir uns nicht sagen können. Und er schenkt dem Vertrauen und der Vernunft jenen Bezugspunkt, den sie brauchen, um sich als die guten Gaben Gottes entfalten zu können. Athen und Jerusalem, Glauben und Vernunft, Glauben und Wissenschaft, schließt sich das alles aus? Grundsätzlich, glaube ich, können wir sagen, und da würden wir alle zustimmen, Glaube und Denken sind beides gute Gaben Gottes, hohe Gaben Gottes. Und wir leben in einer Welt, die manchmal nicht realisieren will, dass unsere Welt beileibe nicht auf Wissenschaft und Denken aufgebaut ist, sondern eigentlich existenziell auf Vertrauen beruht. Vertrauen und Wissenschaft sind manchmal viel stärker ineinander verwoben, als wir das glauben. Ich nehme mal ein ganz aktuelles Beispiel und hoffe, dass mich die Fachleute nicht schlagen dafür. Die Entwicklung der Impfstoffe in der Corona-Krise. Hier wurde auf hohem wissenschaftlichem Niveau geforscht und entwickelt, Und verschiedene Firmen haben verschiedene Wirkstoffe produziert, die zum Teil auf verschiedenen methodischen Ansätzen beruhen. So weit, so gut. Ein Triumph menschlichen Forschens und Denkens, das wir Wissenschaft nennen. Nun ist aber einer dieser Impfstoffe ins Gerede gekommen, eigentlich inzwischen schon mehrere. Diese Impfstoffe sind wirksam, das steht fest, aber es gibt statistisch gesehen ein kleines Risiko auf ernsthafte Nebenwirkungen. Im Übrigen, Klammer auf, bei allen Impfstoffen. Aber es unterscheidet sich quantitativ. Also nach den Österreich-Unterlagen ist es beim einen 1 zu 16.000, dass eine schwere Nebenwirkung auftritt, und beim anderen 1 zu 41.000 die Wahrscheinlichkeit. Aber auftreten tun sie. Und eben dieses und die darauf zielende Berichterstattung hat zu einem Vertrauensverlust geführt, der viele Menschen davon abhält, sich mit diesem Mittel impfen zu lassen. Das heißt aber, selbst in diesem hochwissenschaftlichen Bereich spielt beides zusammen, Wissenschaft und Vertrauen. Wenn nämlich das Vertrauen verloren geht, dann scheitert auch die Wissenschaft. Und umgekehrt haben wir Institutionen gegründet, um genau dieses Vertrauen zu gewährleisten. Wir vertrauen darauf, dass wenn die Europäische Arzneimittelagentur EMA den Impfstoff prüft und für in Ordnung befindet, dass ich dann diesen Impfstoff benutzen kann. Das ist eine Frage des Vertrauens. Sie vertrauen darauf, dass die kompetent das gemacht haben, ohne uns anzuschwindeln. Und daraufhin lassen wir uns impfen. Das heißt aber, dass unser alltägliches Leben in ganz hohem Maße von dem Faktor bestimmt ist, dass wir bereit sind zu vertrauen. Und kommt dieses Vertrauen einmal abhanden, wird es beschädigt, dann kann das enorme Auswirkungen haben. Und zwar auch in ganz weltlichen, ganz profanen Bereichen. Denken Sie daran, wenn Menschen auf einmal das Vertrauen verlieren, dass ihr Geld in ihrer Bank sicher ist. Wenn dieses Vertrauen verloren geht, stehen die Leute am nächsten Tag vor der Bank und heben das Geld ab. Und was dann passiert, wissen Sie, dann bricht nämlich dieses System zusammen. In dem Moment, wo das Vertrauen weg ist, in dem Moment, wo die Menschen gehen und das Geld abheben, in dem Moment bricht alles zusammen. Unser Leben beruht in viel höherem Maße darauf, dass wir vertrauen, dass wir glauben, als wir meinen. Vertrauen ist die Währung, die unser Leben ermöglicht, auf allen Ebenen. Und dieses Vertrauen ist immer ein Wagnis. Das ist nicht einfach Wissen und Sicherheit. Dieses Vertrauen ist immer ein Wagnis, aber ohne dieses Wagnis ist Leben eigentlich gar nicht möglich. Wer meint, das Vertrauen abwerten zu müssen, wenn er sagt, Glauben heißt nichts Wissen, der ist eigentlich töricht. Denn Glauben und Vertrauen zielen auf mehr als Wissen. Glauben und Vertrauen ermöglichen mir, leben zu können. Die tiefsten menschlichen Beziehungen, in denen wir stehen, beruhen auf Glauben und auf Vertrauen und nicht auf Wissen. Die Ehe schließen Menschen im Vertrauen und wagen sich dabei weit hinaus. Wissen tun sie gar nichts. Aber würden sie warten, bis sie etwas sicher wissen, dann würden sie nie eine Beziehung eingehen können. Glauben ist hier unendlich viel mehr als Wissen. Glauben ist hier sozusagen fast ein schöpferischer Vorgang, weil durch diesen Glauben ein Lebensraum erschaffen wird im Wagnis und im Vertrauen. Und ohne dieses Vertrauen, ohne diesen Glauben an den anderen, wäre unser Leben unendlich arm. Und das gilt auch vom Anfang des Lebens. Kinder lernen Vertrauen lange bevor sie Wissen lernen können. Ohne Vertrauen ist es schlicht nicht möglich, leben zu können. Und deshalb entsteht der schlimmste Schaden im kindlichen und menschlichen Leben, wenn dieses Urvertrauen Schaden nimmt. Und deshalb ist es für diese unsere Welt von entscheidender Bedeutung, ob sie zu dem umfassenden Vertrauen zu Gott zurechtfindet, zurückfindet. Denn nur dann findet die Angst ihren Meister. Nur dann werden wir aufhören, gegeneinander zu leben und auf Kosten dieser Welt zu leben. Das ist schwer und es ist zugleich leicht. Schwer, weil man natürlich zugeben muss, dass man sich in manchen Bereichen geirrt hat und falschen Wegen gefolgt ist, aber es ist auch leicht. Leicht. Und damit kehre ich noch einmal zu Paulus zurück. Denn Gott ist nie weiter weg von uns als die Strahlen der Sonne, als der Gesang der Vögel, als das Blühen der Bäume. Es ist, wie Paulus gesagt hat, wir können ihn wohl fühlen und finden. Er ist nicht ferne von einem jeden von uns, denn in ihm leben und weben und sind wir. Dafür sei Gott Lob und Ehre und Dank. Amen.